von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich habe ein Bier namens Birth.
Burps?
Nee, Burps. Wäre auch nicht schlecht, aber das heißt Birth wie die Geburt.
Ah, verstehe.
Und das Ganze ist in Schwarz gehalten. Sieht ein bisschen aus wie ein Feuerwerk oder wie 100 Elemente, die aus einem mittleren Punkt heraus in alle Richtungen schießen. In den Farben Rot und Orange bevorzugt. Das sieht so ein bisschen physikalisch aus.
Das klingt eher psychedelisch.
Nee, finde ich gar nicht. Also es ist zwar nicht geordnet, aber es könnte auch eine Blume sein.
Ah,
und,
okay.
Und das ist ein Bier von The Garden Brewery. Ein Low-Code West Coast IPA. Low-Code, was rede ich? Ich bringe zu viel Arbeit hier mit rein. Low-Code ist eine Form, wie man bestimmte Sachen programmieren kann, beziehungsweise nicht programmieren kann, weil du nur wenig Code brauchst, also Low-Code.
Ja.
Das ist mehr so ein Steckbaukasten.
Genau, das können auch nicht so programmiertechnisch gut unterwegs seiende Personen bedienen.
Ja, in die Richtung, aber du musst schon viel konfigurieren. Also
ja.
Ich habe es noch nicht mir angeguckt, deswegen kann ich bisher nur so sagen, ach, das kann ja jeder. Aber dieses ist Low Alcohol. Und das bedeutet 0,5%.
Ja.
Also ziemlich no, alkoholfrei.
Das ist fast alkoholfreier.
Ja, 0,5 gilt ja als alkoholfrei.
Ja, richtig, genau.
Und das kommt aus Kroatien. Und es ist beschrieben als, wie gesagt, West Coast IPA. Crisp, bitter and hoppy with intense pineapple and melon aromas. Wobei ich bei Melon natürlich schon wieder sofort an Hüllmelden, den Hopfen, denke. Bin ich mal gespannt. Steht denn das hier? Citra, Mosaic, Brew One, Azoka. Nö. Und sie haben sogar Yeast angegeben. Die Hefe ist AY4. Ja, da kenne ich mich nicht so aus.
Bei den Hefebezeichnungen, die Hefebezeichnung klingt noch so ein bisschen nach den Kindern von Elon Musk. Also da könnte man auch noch ein bisschen poetischer werden, finde ich.
Ja, aber die Hefe ist im Moment, glaube ich, eher so noch mehr so ein bisschen eine technische Angelegenheit. War nicht ein Hefestamm für 90% der Biere zuständig? Und zwar den sie... Ah, könnte auch 90% des Bierausschusses sein. Und dann hätten wir weltweit einfach Lager. Und das wäre dann die gute alte bayerische Lagerhefe. Also ich weiß nicht, ob sie Lagerhefe heißt. Da wäre natürlich eine Hefe wie AY4 schon interessant. Ist das die Lagerhefe, die wir aus Bayern kennen? Die wir überall schon trinken?
Wir wissen es nicht. Wir müssen es erst uns merken und später googeln, weil währenddessen googeln dürfen wir nicht.
Genau. Ja, ich war noch nie in Kroatien, aber biertechnisch da schon mal gewesen zu sein, ich hatte Kroatien bisher tatsächlich nicht als Bierland so im Blick. Ich hatte mittlerweile ja mitbekommen, dass Italien da ganz rührig ist. In Spanien habe ich einiges kennengelernt, wobei beim letzten Mal, da gab es fast keine interessanten Biere, die nicht Malz betont waren. Und das ist ja nicht so meins. Also die wurden gerne mal Toasted genannt. Und das war, glaube ich, sowas wie Röstmalz. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Klingt also im Zusammenhang übersetzt, klingt das sinnvoll, ja.
Kam mir auch so vor. Und das hat mir alles überhaupt nicht geschmeckt. Und ich glaube, ein IPA habe ich gefunden. Das kam aber von woanders. Also war aber auch ein Ort, der war sehr englisch geprägt. Also es gab viele Pubs, englisch und irisch. Wobei ich immer das Gefühl habe, wo die Engländer sind, dann da siedeln sich auch gerne irische Pubs an, weil das irgendwie auch Engländer anlockt. Ich bin mir aber nicht sicher. Und international irgendwie besser geht. Kann das sein?
Ja, ich denke, der irische Pub, der hat aufgrund dieser lustigen Musik, die man damit verbindet, international mehr Lockpotenzial als der englische Pub. Na, der englische Pub, der dann doch eher als gesetzt gilt. Und obwohl sich die Pubs tatsächlich, wenn man sie mal besucht hat, unterscheiden sie sich nicht so sehr. Ne? Also nicht in jedem irischen Pub spielen gleich die Pokes und nicht in jedem englischen Pub stehen die Leute in irgendwelchen leicht müffelnden, schäbigen Barberjacken und Schiebermutzen und Gummistiefeln an der Ecke. Also das, eigentlich sind sich die beiden Pubs, also die Pubkultur ist sich relativ ähnlich, habe ich den Eindruck.
Mein Besuch eines englischen Pubs ist jetzt 20 Jahre her insofern. Und damals habe ich noch nicht mit diesem Blick auf die englischen Pubs geguckt. Und in Irland war ich ja noch nie, insofern habe ich da noch ein bisschen was zu tun. Im Moment treibt es unsere Familie allerdings tendenziell in warme Gefilde. Aber irgendwann wird es mich nochmal auf die britischen Inseln ziehen. Vielleicht sind die Briten dann ja auch wieder zurück in der EU. Kann ja auch sein.
Also ich kann das nur empfehlen. Ich war erst vor drei,
in die EU vier, zu fünf, gehen?
auf die britischen Inseln zu fliegen.
So,
ich war gerade vor wenigen Tagen da und eben auch in einem englischen Pub im Zentrum von London, ja. Mhm. Wo die Pubkultur nochmal eine etwas andere ist, denn im Zentrum von London gehen hauptsächlich Geschäftsleute in die Pubs, weil sonst gibt's da ja niemanden. Also da sind dann ständig irgendwelche Firmen oder Leute, die aus dem Theater kommen. Da, wo ich war bei Covent Garden, da kommen die Leute nach dem Theater in die Pubs und das ist auch eine ganz, ganz besondere Stimmung. Ich kam ja auch gerade aus dem Theater und das ist, ja, also da lernt man Leute kennen. Allein, wenn man sich darüber unterhält, was habt ihr gerade gesehen?
Ja, genau, da hast du ja sofort ein Thema. Ja.
Richtig, nach einem guten Theaterstück will natürlich jeder auch gerne reden.
Willst du uns verraten, was das für ein Theaterstück war?
Ja, ich habe Much Ado About Nothing gesehen mit Tom Hiddleston und...
Tom Hiddleston ist das Loki?
Ja, Tom Hiddleston ist Loki und die Frau ist Hayley Atwell. Genau, Hayley Atwell hat auch bei Marvel gespielt und zwar hat sie Carter gespielt. Also,
ich stecke da nicht also so tief
das
drin.
Love Interest von Captain America.
Okay.
Und auch mal bei Captain England hat sie mal gespielt in so einer Alternative Worlds Story. Ja.
Okay, da gibt es nicht Captain America, aber Captain England.
Richtig, genau. Captain Britain, glaube ich.
Okay, interessant.
Und sie ist die aktuelle Lead in der im Doppelfilm Mission Impossible, also der aktuelle Mission Impossible, da gibt's ja zwei Teile von und da ist Hayley Atwell der aktuelle weibliche Lead neben Tom Cruise.
Okay.
Jetzt musst du mich aber auch mein Bier aufmachen lassen, sonst wird's
langsam warm. Nein, Moment, ich habe mein Bier noch gar nicht auf. Ich möchte gerne erstmal wissen, was hast du denn für ein Bier?
Ach, was habe ich für ein Bier? Hatte ich's noch nicht erwähnt?
Nein, wir sind auf englische Pubs und Theater gekommen und dann waren wir weg.
Ach, diese legendären Abschweifungen.
Genau.
Ich habe ein Weizenbier.
Nee, du? Ein Weizen?
Ja, ich habe ein Weizenbier. Man muss seine Feinde kennen, sage ich immer. Also ich konsumiere gerne Medien, die garantiert das Gegenteil von dem erzählen, was ich denke. Ich lese gerne Bücher, in denen so ziemlich wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem steht, was ich denke. Und ich trinke auch ab und zu mal ein Bier, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass es mir nicht gefällt, um mich zu vergewissern, was mir denn eigentlich gefällt. Denn wenn man weiß, was man nicht mag, dann muss man ja nur noch das zunehmen, was überbleibt. Deduktion. So wähle ich meine Konsumgüter.
Und damit du auch alle 10 Jahre das nochmal verifizierst, musst du hin und wieder nochmal dich der Schattenseite des Daseins zuwenden, oder?
Ja, da kenne ich gar nichts. Aber ich habe mir auch nicht ein Standardweizen ausgesucht. Ich habe mir ein besonderes Weizen hier. Und zwar ein Weizen aus der Radbrauerei aus Günzburg. Ist Radbrauerei Günzburg? In Günzburg. Günzburg ist in Schwaben. Mhm. Ich glaube, auf der bayerischen Seite. Und das Radweizen ist die Besonderheit. Das ist einmal ein naturtrübes. Das ist so einigermaßen besonders. Mhm. Sehr besonders ist, dass da drauf steht Bernsteinfarben. Also vorne auf dem Etikett steht Radbrauerei Günzburg, Radweizen naturtrüb, Bernsteinfarben, Komma mit feiner Hefe. also da. Dass diese Angabe schon auf dem Etikett steht, das ist eine Besonderheit, finde ich.
Ich finde es interessant, dass sie schreiben mit feiner Hefe. Als ob wir sonst immer so die grobe Hefe trinken.
Genau, die sich noch wehrt und dir entgegenspringt und die Zunge rausstreckt, ne?
Genau.
Nee, das ist jetzt eine feine Hefe. Ich komme auf on the other side auf Alkoholgehalt raus mit meinen 5,3%.
Oh, other side, 5,3 ist ja noch so im mittleren Rahmen. Da haben wir schon mehr erlebt, sobald es in die Böcke geht.
Richtig, aber es ist halt nur ein Weizen, ne?
Das stimmt, das ist gerne mal, obwohl sind die nicht auch immer so pegeln. Ich kann das immer behaupten, weil meine Weizen sind ja immer auch ohne Alkohol oder 0,5. Insofern weiß ich gar nicht, wie viel ein Weizen hat.
Aber du hast doch auch schon mal richtige Weizen getrunken.
Ja klar, aber ich habe mich schon lange nicht mehr darum gekümmert. Meistens trinke ich richtige Weizen, also alkoholhaltige Weizen, wenn ich unterwegs bin. Und dann kriege ich das im Glas und gucke nicht groß auf die Flasche oder frage nochmal nach, wie viel Alkohol hat denn das dieses Bier, mein Herr, meine Dame?
Genau.
Jetzt wollen wir es aber mal genau wissen. Nee, dann trinke ich
also
das einfach.
Also 5,3% ist schon so ein ganz gut ist. Also nicht ungewöhnlich hoch. Nein, also Weizen geht sogar noch viel, viel höher.
Okay.
So, ich schüttel es mal leicht an und dann würde ich es mal öffnen.
Schütteln. Also ich öffne es einfach mal. Bei mir ist es übrigens eine Dose. Bei dir vermutlich eine... Ach, bei dir auch?
Nee, bei mir ist eine Flasche, also eine kleine.
Okay, eine kleine? Beim Weizen?
Ja, komisch. 0,3 Flasche.
Das ist ungewöhnlich, gerade auch wenn wir schon im Süden sind. Hm.
Ja, es liegt auch daran, weil es noch ein Restbestand aus meinem Adventskalender ist und da gehen nur 0,3er Flaschen rein.
Ach so. Na, Adventskalender, da hoffe ich mal, dass es noch gut ist.
Ja, also eins kann ich schon mal sagen, ich habe hier nur gelinde Schwenker gemacht, aber die gesamte, das ist mal ein Lichttest, die gesamte Hefe ist drinne, also im Glas. Also ich habe hier tatsächlich ein extrem trübes Bier, das ist sehr trüb und mit sehr viel Perlage gesegnet, also es blubbert wie irre.
Oh, ich sehe gerade, ich habe auch ein bisschen Weizen, ein bisschen... Pale Ale Malt, Munich Type 2, was auch immer. Ach nee, Munich Type 2. Und dann aber auch Wheat und Oat. Oat Flakes.
Oat Flakes? Oat Flakes, oh. Das gibt dem Ganzen so einen grundsätzlich cremigen Geschmack. Oat Flakes genau. Sind Haferflocken.
Kennen wir doch spätestens durch Oatly. Selbst die England-Verweigerer wie ich, Englisch-Verweigerer wie ich, kennen stimmt. Natürlich Oatly.
Oatly, don't know evil.
Haben die das gesagt? War das nicht Google?
Aber es war auf jeden Fall eine Firma, die mit sehr viel Oh, wir sind die Guten, den Markt erobert hat und dann an Nestle verkauft hat.
Nee, nein, 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 nein.
Nein?
Nein, Oatly ist immer noch alleine und denen geht es auch gar nicht so gut. Die kommen ach, offenbar nicht auf den grünen Zweig. Oh. Haben die nicht mit BlackRock gearbeitet?
Mit ach, von, Gottes Willen, von dann doch lieber mit Nestle.
Das weiß ich nicht. Ist Nestle nicht BlackRock der Lebensmittelindustrie? Ja, und Black, das ist ich meine, BlackRock.
Sehr gut zusammengefasst.
Wir haben ja jetzt einen BlackRock-Kanzler, insofern müssen wir uns ja, wir da gar uns nicht da, an die stimmt. Nase fassen. Ne?
Also, richtig, wir haben uns da am wenigsten an die Nase zu fassen.
Ja, also. Ja, mein cremiger Schaum hat sich aber mittlerweile schon aufgelöst bei der ganzen Laberei hier. Aber es ist tatsächlich dunkler als Bernstein. Es geht eher ins Rötliche. Es ist trüb. Hm. Und es riecht fruchtig, wie ich es liebe. Ja. Ja, und durchaus Melone und Zitrus, das passt irgendwie ganz toll. Ja. Ich bin bereit.
Beim Fruchtigen bin ich ja natürlich auch. Selbstverständlich, es ist ein Weizen. Daher riecht es für mich wie jedes Weizen auf einer Skala zwischen Blendy, die Zahnpasta für Kinder, und Banane.
Ja, hier allerdings, Banane, ja, Blendy habe ich noch nie.
Ja, das ist eine Skala. Also ich bin hier eher bei Banane. Es ist tatsächlich ein sehr feiner Geruch, fast so ein bisschen so wie Bananenpudding. Also es ist sehr, sehr appetitlich. Der Schaum ist also ganz wunderbar beständig, auch schön cremig, klebt auch kein bisschen am Glas, sehr appetitlich. Ja, Bernstein wurde mir annonciert. Ich habe ja da meine eigene Meinung über die Bernsteinfarbe. Es ist aber definitiv rötlicher als ein gewöhnliches Weizen. Also die Trübe der Flüssigkeit selbst tut ihr Übriges. Es hat ein sattes Orange, würde ich mal sagen.
Ja, ist ja wie bei mir. Ich glaube, unsere Biere sind optisch sehr dicht beieinander. Bin ich doch mal gespannt. Wollen wir mal anstoßen?
Dann wollen wir mal anstoßen.
Auf das, was es wert ist.
Oh, du hast ein klingendes Glas.
Ich habe beim Anstoßglas extra darauf geachtet, dass es einen schönen Ton gibt. Nicht immer nur so ein Klock und Plock.
Ja, also der fruchtige, lecker bananige Duft, der setzt sich im Geschmack kein bisschen fort. Im Geschmack ist es ist leicht säuerlich, tatsächlich gar nicht mehr... noch nicht süßlich. Vielleicht ist es auch ein bisschen kalt. Oh nee, wie unangenehm. Die Perlage ist zwar reichhaltig, aber sehr, 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 sehr fein.
Also das gefällt mir immer.
So fein also, im Sinne von fast gar nicht mehr da. Oh nein. Und dann im Abgang ist es allerdings, das ist jetzt wieder angenehm für mich, total wässerig. Also so, als ob man einen Schluck Wasser zu sich genommen hätte, ist es im Gaumen.
Ja. Tatsächlich. Also das, was du mir beschreibst, ist gar nicht so weit weg von dem, was ich habe. Meins ist nicht so intensiv in der Perlage. Feinperlig, aber auch nicht so viel. Der intensive Duft, so Melone, Zitrus, ist im Geschmack viel blasser. Aber es ist auch nicht, es ist eine geringe Hopfenbittere. Also so eine Bitternote kommt da auch nicht richtig auf. Ist durchaus vergleichbar mit so einem Weizen, obwohl hier ja Hopfen drin ist. Und dann ist es, was beim Alkoholfreien gerne mal passieren kann, im Abgang wässrig. Also sind unsere Biere erstaunlich ähnlich und das Birth machte so einen optisch tollen Eindruck mit diesem Silvester-Physik, wie auch immer, Label. Aber nee, das ist ein bisschen blass. Ist jetzt nicht ganz schlecht, aber...
Du hast sehr viel über das Design von deiner Dose gesprochen. Ich möchte dann auch noch zwei, drei Worte zu dem Design von dem Radweizen von der Radbrauerei Günzburg verlieren. Das Design des Etiketts ist nämlich unglaublich retro. Also auf dem Etikett ist so eine, ja, also eine Dame zu sehen, die offensichtlich in Gastrogewerbe arbeitet, denn sie trägt ein Tablett mit drei übergroßen Weizenbieren. Jedes für sich nochmal mit dem Etikett der Radbrauerei Günzburg verziert.
Auf die dem Dame wiederum selbst, diese Dame drauf ist?
Das wäre was, ne? Nee, das ist ein neutrales Etikett der Radbrauerei Günzburg. Die Dame selbst sieht ein bisschen merkwürdig aus. Sie sieht so aus wie eine Comic-Zeichnung einer American Mom aus den 50ern. Also so ein optimistisches Lächeln und seltsamerweise schwarze Haare. Und zwar lang und fallend. Also so eine bayerische Bierherbeibringerin, die stelle ich mir erstmal blond vor.
Die sind doch sonst immer blond, ja.
Ja, und dann mit dicken Zöpfen oder irgendwie sowas, aber nicht einfach so fallende Haare. Und ja, und das ist schon mal merkwürdig.
Durchbricht ein bisschen das Klischee, ja.
Ja, es wirkt so ein bisschen, als hätten sie die nicht für dieses Etikett entworfen, sondern als hätten sie, als sie das Etikett entworfen haben, irgendwie aus dem Stock so ein Bild.
Vielleicht ist das ja auch einfach die Frau, die Inhaberin oder die Frau des Brauereibesitzers oder die sind zusammen die Inhaber.
Und ja, aber wenn dann vor 50 Jahren, weil das ist definitiv, also das gesamte Design ist nicht absichtlich retro, würde ich sagen, mit meinem semi-professionellen Auge. Das ist schon retro, weil es alt ist.
Okay, das muss man sich ja auch mal trauen. Also, quäl du dich mal da durch?
Es gibt wenig, was ich so wenig mag wie Weizenbier. Also aber jetzt weiß ich es wieder. Jetzt habe ich eine kleine Vergewisserung.
Aber das ist wirklich erstaunlich, denn Weizen mochte ich ja immer, ne? Also,
das ist richtig.
Dass wir da so völlig anders ticken. In den USA würden sie natürlich als Craft-Bier-Brauerei gelten, aber bei uns sind sie einfach eine, also vielleicht so eine Besen, nee, wie hieß das immer noch, die Besen, nee, jetzt kriege ich wieder Sachen durcheinander, das gab es aber in Baden-Württemberg so, ein Bierverkauf und Besen rausgestellt wurde und deswegen heißt das Besen.
Ja, stimmt, davon habe ich auch schon mal gehört, das hatte einen Namen, ja.
Aber das waren ja, keine richtig, Brauereien, das waren eher die Gaststätten, die dann so spontan auch
improvisierte aufmachten. Gaststätte, ja.
Genau, so Pop-Up, Ausschlag. Würden wir sagen, hier im Norden.
Pop-Up-Store, richtig.
Genau, Pop-Up-Gaststätte. Gibt's ja auch. Pop-Up-Kneipen, Pop-Up-Restaurants, alles da. Also die Schwaben oder, ja genau, du sagst ja Schwaben, die haben es ja offenbar erfunden, den Pop-Up-Store.
Denke ich auch, ja.
Wahrscheinlich war das früher voll illegal und der Besen war das geheime Zeichen. Und so wird... Ja, so lief das doch. Ich meine, die Illegalität war auch die Grundlage für die Whisky-Brennereien ab 1823, wenn ich mich recht entsinne, oder 28 in Schottland.
Ist das so? War das illegal?
Genau, vorher war das illegal oder schlecht geregelt. Es gab erst ab 1823, ich lehne mich mal aus dem Fenster, ein Gesetz, wie du brennen darfst. Und vorher war es nicht erlaubt. Und deswegen gab es da immer einen intensiven Schmuggel und irgendwann sollte der Schmuggel dann beendet werden. Und da haben sie gesagt, dann dürft ihr jetzt selber brennen, aber ihr müsst hier eine Grundgebühr zahlen. Das war auch gar nicht wenig. Ein paar Pfund war ja damals recht viel. Und pro Gallone oder pro irgendeinem Ausstoß gibt es da nochmal eine Abgabe. Also eine Steuer.
Ja.
Und seitdem ist Whiskybrennen in Schottland erlaubt. Und die Iren sind da ein bisschen wobei die Iren hatten wahrscheinlich die gleichen Rechte, weil damals ja Irland noch komplett zu Großbritannien gehörte, ne? Zu UK.
Richtig, aber die hatten immer schon ein bisschen weniger Freiheiten als die Schotten.
Ach so, ja, warum?
Weil die Schotten als an sich kein, also weil die Iren per se ein besetztes Land waren und sich auch als solches gesehen hatten. Und die Schotten nicht unbedingt so.
Ach, die hatten ja auch teilweise die Könige oder Königinnen gestellt.
Richtig, genau. Das ist den Iren zum Beispiel nie passiert.
Okay, aber die Schotten stellen sich heute doch auch als besetztes Land oder zumindest als ein Land dar, das gerne auch so ein bisschen unabhängig wäre.
Ja, immer mal wieder, das stimmt. Richtig. Es gibt eine große schottische Unabhängigkeitsbewegung, aber über die, ich kann das ja auch nur geschichtlich betrachten, über die Jahrhunderte gab es die immer mal wieder, ja, ja. Das stimmt. Die Jakobitenaufstände und so. Aber,
stimmt, das hattest du mal erklärt, ja.
Ja, aber in Irland doch schon, war, ist das ein permanentes Grundgefühl.
Ja, ja. Deswegen haben die Schotten wahrscheinlich auch nie eine terroristische oder eine Befreiungsterrororganisation hervorgebracht. Oder vielleicht doch, und ich weiß nur nichts.
Ich will's nicht bestreiten, aber nein. Also nicht so wie in Irland. Die Schotten wurden auch viel mehr eingebunden, weil auch eben zum Beispiel die, zumindest die Windsors, bei denen war das so, die haben sehr oft Urlaub in Schottland gemacht und die haben da auch so ein Family Home in Schottland und die haben sich schon sehr, die sind schon sehr auf Schottland eingegangen. Auf Irland weniger.
Okay, und Irland war tatsächlich immer eine Kolonie.
Richtig.
Seit wann ist England denn das UK? Mal so rumgefragt.
Seit wann gibt's das United Kingdom?
Ja.
Das ist eine extrem gute Frage. Also vielleicht seit Cromwell?
Aber Oliver Cromwell hat doch auch schon in Irland gewütet.
Richtig, genau. Oliver Cromwell hat Irland nur angegriffen, 1649. Ich glaube tatsächlich hat wahrscheinlich dieser William of Orange, der holländische Prinz, das ja. Kann sein, dass der das gemacht hat, so um 1700.
Genau, der ist das, ja, wenn ich mich recht entsinne, in meiner Schullektüre hatte der irgendwas mit Philipp II. Zu tun. Dem Spanier.
Nee, Philipp II. Müsste viel, viel früher gewesen sein, weil Philipp II. Nicht zu Zeiten, die Zählung der Philipps, das ist ein bisschen schwierig, aber Philipp II. Müsste deutlich früher gewesen sein, denn schon Elisabeth I., also um 1600, hatte mit einem Philipp zu tun, der die Armada geschickt hat. Und das wäre nicht logisch, wenn da 100 Jahre später erst der zweite Philipp gewesen wäre.
Ja, das ist naheliegend. Ich dachte, genau, das Stück ist ja Don Carlos. Ich überlege, war das denn ein Philipp überhaupt? Der Vater? Und
ja, das kann durchaus sein, ja klar. Also Karl und Philipp, das sind die beiden Namen der Habsburger Prinzen, ja. Die die spanische Regierung übernommen haben. Spanien ist ja, hat ja die europäische Zivilisation quasi so ein bisschen übersprungen. Ne? Spanien, als sich alle europäischen Reiche oder alle europäischen Reiche waren es ja damals noch nicht, Gegenden, so langsam vom römischen Einfluss bereinigten, so zwischen 500 und 700 und ihre eigenen Reiche gründeten, also das Deutsche Reich und das Französische Reich und das Britische Reich, da wurde Spanien ja erstmal erobert.
Stimmt.
Na, von den Muslimen oder wie sie damals genannt wurden, die Mauren.
Genau.
Und die haben Spanien dann ja 700 Jahre gehalten, ne? Also bis so ziemlich
also
1500.
Eigentlich, man kann schon sagen, dass Spanien, wobei da waren zuerst, glaube ich, die Ostgoten. Und dann kamen die Mauren und die haben relativ schnell dann ganz Spanien erobert und unter maurische und damit auch muslimische Herrschaft. Also maurische Herrschaft und muslimische Religion.
Wobei genau, das wurde nach und nach zurückgedrängt und dann erst vollständig zurückgeschlagen oder um 1500. Und dann hatten die Spanier ja ein Problem. Sie hatten mittlerweile einige kleine Reiche, also Aragon und Kastilien und so, aber keinen Chefkönig. Und wie das immer so ist, wenn du so lauter kleine Könige hast, dann gönnt natürlich einer dem anderen den Chefposten nicht. Und deshalb natürlich guckt man sich in Europa um, wer könnte es denn machen? Und da kommt man natürlich eigentlich immer, also in 80% der Fälle, auf einen Habsburger. Ne? Erstmal gibt es sehr viele Habsburger. Und die Habsburger gelten allgemein als gemütlich, sind ja Österreicher. Und also haben sich die Spanier dann so einen Habsburger als König genommen. So, und dann haben erstmal die Habsburger. Und die Habsburger hießen ja immer entweder Karl oder Philipp. Also Carlos. Aber
in meiner Wahrnehmung
oder Philipp.
Genau, waren die gar nicht so gemütlich in Spanien, haben die nicht mit rigider Hand und wie hieß sie noch, die heilige katholische Inquisition?
Die spanische katholisch? Inquisition.
Spanische, natürlich. Oh Mann, wir sind ja in Spanien. Die heißt ja nicht ohne Grund Spanisch.
Nein, natürlich waren die nicht gemütlich. Sie haben ja auch die ganze Welt erobert. Also Spanien war eine sehr expansive Macht in der Zeit der Habsburger. Dann gingen die Habsburger, weil die ja immer untereinander geheiratet hat, gingen sie irgendwann ein und hinterließen keinen Erben, also keinen eindeutigen Erben. Und dann kam ja der spanische Erbfolgekrieg zwischen der katholischen Macht Habsburg und der katholischen Macht Frankreich. Mhm. Und die hat den spanischen Erbfolgekrieg hat Frankreich für sich entschieden. Um 1700 und seitdem herrschten in Spanien wieder keine Spanier, sondern die Bourbonen. So, aber die Bourbonenfürsten, also das französische Königshaus, ne?
Ja, ja.
Und die Bourbonenfürsten waren aber so freundlich, dass sie sich auch alle immer Philipp und Karl genannt haben.
Ach, ja, so praktisch. Dann kommen die nicht durcheinander.
Das ist total nett, damit die Spanier sich nicht umgewöhnen mussten. Und dann haben die Bourbonen eine Weile lang geherrscht. Und dann wurde Spanien erobert von Napoleon Bonaparte.
Mhm. Ist ja auch und ein Franzose, passt ja ganz gut.
Ist, naja, italienischer Franzose.
Ja.
Französischer Italiener.
Ein korsischer. Ach so, aber das stimmt, die waren ja erst frisch in Korsika und stammten aus Italien.
Richtig. Und der hat, nachdem Spanien jetzt zu diesem Zeitpunkt, also das war ja so 1800,
ja.
Genau. Nachdem Spanien also zu dem Zeitpunkt fast 2000 Jahre Fremdherrschaft hatte, hat sich Napoleon die Unverschämtheit erlaubt und einen fremden Herrscher eingesetzt, nämlich seinen Cousin oder seinen Bruder oder so. Also jedenfalls einen Bonaparte.
Mhm.
Na? Und dann haben die Spanier, die das ja über Jahrtausende ertragen hatten, von irgendwem anders regiert zu werden, kam die plötzlich auf die Idee, jetzt machen wir mal einen Aufstand. Also das geht ja gar nicht.
Wurde das nicht so ein bisschen begünstigt von den Engländern?
Ja, genau. Richtig. Und wenn man sich fragt, wie kommen die denn darauf, da jetzt einen Aufstand zu machen? Das ist nämlich immer das, was man sich fragen sollte in der Geschichte, ne? Wie kommen die Leute darauf, einen Aufstand zu machen? Seltenst oder quasi nie macht das Volk einen Aufstand aus sich heraus, sondern immer dadurch, dass irgendjemand sagt, ja, komm, lass uns mal einen Aufstand machen, ne?
Und die Leute anstacheln.
Richtig.
Und die, da bin ich schon wieder bei dem Punkt cui bono.
Ja, richtig, cui bono, richtig, genau. Wem nützt es? Und wem nützt es zu der Zeit, du hattest völlig recht, den Engländern, die sich gedacht haben, wenn wir hier in Spanien Druck auf Napoleon ausüben, dann muss er sich darauf so ein bisschen konzentrieren und dann nimmt das ein bisschen Druck von uns weg, ne? Den Napoleon an anderer Stelle auf uns Engländer ausübt. Und deshalb haben sie den Aufstand begünstigt. Die Pointe ist, nachdem sie, das ist den Spaniern tatsächlich gelungen, mit Hilfe der Engländer, die Napoleon zu vertreiben und den Fremdherrscher, den Bonaparte. Und wen haben sie gleich danach wieder eingesetzt?
Weil man ja mit Frankreich nicht mehr so viel anfangen konnte und die französischen Adligen so ein bisschen verstört waren, haben sie bestimmt wieder einen Habsburger gegriffen. Die waren ja gerade frei.
Ja, es wäre eigentlich logisch, ne? Nein, tatsächlich haben sie wieder zu den Franzosen gegriffen.
Aber die hatten ja ganz viele, ganz viel Bedarf, weil die französischen Adligen hatten ja in Frankreich nicht mehr, nicht mehr so viel, da gab es ja ein Überangebot an.
Gab es nicht so viel Stellen für so viele qualifizierte Potentaten, wie die Bourbonen hatten, ne?
Ja.
Und auch heute noch, der aktuelle König, der heißt ja auch nicht
Philipp?
Nur, der heißt Karl.
Carlos. Ach so, Karl. Ah nee, ach, der davor hieß Philipp, ne? Sein Vater.
Ja, jedenfalls wechseln die sich immer noch mit Karl und Philipp ab. Mhm. Und mit Nachnamen heißen sie auch Bourbon. Das ist die Pointe.
Sind die Bourbon nicht auch im Piemont wiederum? Also sind die Bourbon nicht auch der ursprünglich italienischen Königshauses? Das ist jetzt nicht mehr so aktuell, aber oder bringe ich da was durcheinander?
Naja, das Piemont ist ja quasi direkt, grenzt doch an die Provence, oder?
Ja, aber es ist ja schon, Also ja, früher, du hast völlig recht. Und wenn man dann schon mal in der Nähe ist, dann ist man ja auch, da weiß man ja auch noch nicht, was man isst. Italien war ja auch noch nicht gegründet. Da gab es ja schon den Piemont und da konnte man ja auch bourbonisch sein. Ja, ich verstehe.
Ja, wenn ich eines weiß von unserer lieben Freundin, der ehemaligen Professorin Ulrike Gouraud, mit ihrer Theorie, Europa müsste eine Republik werden. Die hatte ja diesen Vorschlag, nach Kulturregionen alles zu unterteilen. Mhm. Und die hat darauf aufmerksam gemacht, dass das Piemont und die Provence quasi eine Kultureinheit waren. Und das stimmt auch. Das nannte man früher nämlich Okzitanien.
Ah, okay.
Also den Nordwesten Italiens und den Südosten Frankreichs.
Ja.
Das war eine kulturelle Einheit.
Hatten die nicht, also die haben natürlich so ein doofes Gebirge dazwischen, was den Austausch so ein bisschen erschwert. Aber die sind natürlich ein wunderbares Gebiet für hervorragenden Gin. Von daher, also nicht nur die Gegend, aber so der mediterrane Gin sagt mir sehr zu. Und ich hatte tatsächlich mal einen tollen Gin aus dem Piemont. Der kam ganz dicht an dem ja mittlerweile schon eine ganze Weile recht berühmten Gin Mare ran, den ich auch sehr schätze.
Ja, der Gin Mare, der hat schon was richtig gemacht, das stimmt. Mhm. Das ist so ein kleiner Leuchtturm. Das ist auch der mediterrane Gin tatsächlich, ja.
Ja, ja, ja.
Es ist auch so, wenn man in einer Bar mediterranen Gin angeboten bekommt vom Barkeeper, dann sagt, ist Gin Mare immer eine Referenz.
Stimmt.
Und dann sagen die Barkeeper, wie Gin Mare nur etwas würziger oder wie Gin Mare nur etwas fruchtiger.
Ja, das ist ja schon eine Orientierung. Da weiß man schon, man kennt sozusagen den Mittelpunkt.
Richtig, genau. So ein Bezugspunkt, wo man sich der Barkeeper drauf verlassen kann, das kennt man. Meine Theorie ist ja auch, dass Tonic Mediterranean von Fevertree, also dieses blaue, ist ja sinnvollerweise blau, das Etikett, dass das für den Gin Mare entwickelt wurde. Weil erstens passt es super gut zusammen und zweitens ist es eben ein blaues Etikett.
Und es heißt ja auch mediterran, also das ist... Genauso wie Gin Mare der Kernvertreter des mediterranen Gins ist. Da gibt es, wie gesagt, noch andere aus Occitan. Gibt es einen Gin namens Occitan oder so?
Es gibt einen Gin namens Occitan, ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich ein piemontesischer Gin aus...
Dann ist das der. Ja, den meine ich.
Cuneo oder so, glaube ich. Ja.
Deswegen kommt bei mir sofort die Assoziation wegen des Begriffs Occitanien und der Gin mit seinem gleichen Namen.
Ja, da haben die was richtig gemacht.
Ja, ja. Also auf jeden Fall in der Benennung und in der Werbung. Dann haben sie noch erzählt, dass schon die Großmutter in den Bergen die Kräuter gesammelt hat, aber da haben sie nämlich dann irgendwie verlassen, weil diese Geschichten.
Diese Gin-Stories.
Die sind ja fast so gut wie die Whisky-Stories. Ich war letztens, das ist meine persönliche Zeitenwende, in der Führungsakademie der Bundeswehr. Und das war über die Arbeit organisiert worden. Meine Behörde hat gesagt, das ist eine Pflichtveranstaltung für alle Führungskräfte, für alle, glaube ich.
Warum?
Um die Bedrohungslage in der aktuellen Zeit auf dieses Land und die Bedeutung für die Verwaltung mal darzustellen. Und ich fand das sehr erhellend. Es ging darum, welchen Blick die osteuropäischen Länder, also insbesondere Finnland, auch Schweden ist gar nicht so osteuropäisch, aber dicht genug dran an Russland, da ist ja nur so eine kleine Ostsee dazwischen, also deutlich dichter als wir. Baltikum.
Ich glaube, da ist der finnische Meerbusen dazwischen, mehr ist da nicht dazwischen.
Stimmt, stimmt.
Also man kann glaube ich, rübergucken.
Ja, ja. Und in den südlichen Ländern weiß ich nicht so, aber gerade, wobei da ist auch die Sorge groß, aber da ist immer noch die Ukraine als irgendwie Puffer, könnte man sagen.
Also nochmal beim Baltikum. Bei Baltikum hat es ja ein sehr interessantes Konstrukt. Ne? Da sind ja Estland, Lettland, Litauen oder andersrum, die kriege ich immer durcheinander und dann kommt ja noch nicht Polen.
Es gibt eine Eselsbrücke. Da gibt es noch ein bisschen Russland, ich weiß. Es gibt eine Eselsbrücke.
Da gibt es nämlich noch Russland, ja.
Und zwar von oben nach unten alphabetisch. Estland ist ganz im Norden, Lettland ist dann das nächste, LE, und LI, Litauen, ist ganz im Süden.
Oh, danke. Estland, Lettland, Litauen, da habe ich es ja richtig gesagt. Und dann kommt nämlich, was wir Russland. Früher Königsberg nannten, Kaliningrad.
Mhm. Eine Enklave.
Und dann kommt erst Polen. Richtig. Jo. Ja, diese Enklave. Warum ist die denn da eigentlich?
Historisch.
Warum ist da noch ein Stück Russland? Historisch ist es ja.
Du meinst, das sollen wir mal gerade biegen? Oder was meinst du damit jetzt?
Ja, das hätte man schon längst gerade biegen sollen. Ich kann dir sagen, warum da ein Stück Russland ist. Im Zweiten Weltkrieg, die größte Leistung der deutschen Kriegsmarine war im Zweiten Weltkrieg von einem Verbündeten, also den Hafen, den Auslaufhafen eines Verbündeten, nämlich Russland, also der Sowjetunion, blockiert zu haben, in dem Moment, als der Verbündete plötzlich zum Gegner wurde. Na, als Hitler nicht die Sowjetunion angegriffen hat. Die waren ja vorher waren sie ja Kumpels, haben gemeinsam Polen filetiert. Und dann hat Hitler da ja angegriffen. Er selbst behauptete, das sei präventiv. Da gibt's noch lauter Streitigkeiten. Aber von seiner Seite war es auf jeden Fall nicht präventiv, denn die Kriegsmarine hat zu dem Zeitpunkt sofort die Nava-Mündung zugemacht. Und die Nava-Mündung, das ist die Bucht, das ist der Seeweg, über den die Flotte aus St. Petersburg, die Rote Flotte, in die Ostsee kam. Die Rote Flotte war nämlich fast den gesamten Zweiten Weltkrieg über da in dieser kleinen Bucht eingesperrt durch eine Minensperre, die die Deutschen übrigens in Kooperation mit den Finnen da gelegt haben. Und deshalb war die Ostsee frei von russischen Schiffen, obwohl da eine Riesenflotte lag. Na? Und das, haben die Russen gesagt, passiert uns nie wieder. Und deshalb haben sie dieses Kaliningrad da behalten. Das ist eben nicht durch eine Minensperre abzusperren. So, und jetzt darfst du mal raten, obwohl über Jahrhunderte der Kriegshafen der Russen im Baltikum St. Petersburg war, wo heute die gesamte russische Flotte liegt.
Kaliningrad?
Richtig. Das ist nämlich ein Flottenstützpunkt. Hier wird immer gesagt, ja, die Enklave. Nee, da ist die russische Flotte. Und die kann da auch niemand stoppen. Die kann von da aus machen, was sie will. Na? Die hält da niemand auf. Aber ich habe dich unterbrochen. Also ich wusste nicht, dass Behörden zur Bundeswehrakademie gehen, um ein Bewusstsein zu entwickeln, wie gefährlich die Situation derzeit ist. Aber was erzählen sie an euch da? Bestimmt nichts Beruhigendes, oder?
Nee, also der Ansatz ist tatsächlich, das ist auch nichts Übliches. Es gibt natürlich einen Austausch zwischen der Bundeswehr und der Innenbehörde oder der Senatskanzlei. Da gibt es grundsätzlich irgendwie regelhafte Konsultationen, aber die haben natürlich zugenommen in Zeiten der Krise. Und das Mantra der Vorstellung war, wir befinden uns nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden. Mhm. Und das, was ich vorhin schon erwähnt habe, das waren nur einzelne Auszüge, also diese Schaumstoff-Attacken auf Auspuffe in Berlin und der versuchte Anschlag auf den Rheinmetall-Chef, das waren nur einzelne Punkte, die da aufgelistet worden. Nun kann man natürlich der Bundeswehr einen gewissen Bias irgendwie unterstellen. Das will ich auch nicht ausschließen. Das ist ja deren Job.
Was wäre der Bias?
Dass sie grundsätzlich in Bedrohungslagen denken. Also im Zweifelsfall, wie man sonst immer so sagt, wenn ich einen Hammer habe, sieht alles wie ein Nagel aus. Die Bundeswehr untersucht natürlich bestimmte Situationen auf Bedrohungslagen, aber es scheint schon sehr vieles sehr eindeutig zu sein. Und das sind nur Sachen, die sind öffentlich. Also das war auch, ich kann davon einfach berichten, das war jetzt keine Veranstaltung, die irgendwelche Geheimnisse uns verkündet hat oder auch nur Verschlusssachen-Niveau hatte, sondern die haben uns einfach nur zum Zeitungsausschnitte, auch um das zu belegen, dass es sozusagen öffentliches Wissen ist, einfach nur kontextualisiert und gesagt, wir befinden uns gerade in einer Situationen, wo wir von Russland in verschiedenster Hinsicht, ach so, die Lahmlegung des Bundestages ist jetzt schon ein paar Jahre her, ne? Der Bundestag wurde von Hackern angegriffen. Das ist auch ziemlich nachweislich auch von russischer Hand passiert, wer das da so verantwortet hat. Man weiß es ja immer nicht und Putin war es garantiert nicht. also es gibt Cyberattacken, und zwar nicht nur auf den Bundestag, sondern auch gegen viele Unternehmen. Es gibt Manipulation oder Diskreditierung von Parteien, also Einflussnahme in die Parteienlandschaft. Es gibt echte Attacken auf Einzelpersonen. Sowas kommt alles vor. Nun könnte man natürlich auch sagen, das Ganze kommt dann auch noch aus den USA. Einflussnahme auf unsere Parteienlandschaft hatten wir ja auch aus den USA. Das ist insgesamt ja nochmal eine ganz neue Lage. Und die machen es ja auch nicht irgendwie heimlich. Ne? Das ist ja sehr offenbar.
Ja.
Deswegen, es ist nicht verwerflich, aber natürlich hat es auch wieder so einen Hang zur Verschwörungstheorie. Was hat Putin davon, dass das hier so passiert ist? Das ist eine Frage, die ist zumindest ein Gedanken wert.
Ja, ist das denn tatsächlich der Absicht der Frage cui bono, die offensichtlich ja sehr alt ist, sonst wäre sie nicht auf Latein, dass man an jede Fragestellung herangeht mit der Fragestellung, was hat mein unmittelbarer Feind, dem ich sowieso alle Schweinereien auf der Welt zutraue, jetzt davon?
Nein, ganz und gar nicht. Cui bono soll dich gerade davon lösen. Ne? Du hast einen Feind und alles Böse, was dir passiert, könnte dein Feind sein. Aber wenn der Feind gar keinen Vorteil davon hat, dann könnte es auch jemand anders sein oder auch nur ein Zufall oder ein Unglück. Ich hatte tatsächlich bis vor einem Jahr Russland gar nicht auf der Kappe, obwohl das überall so auch immer wieder hervorgebracht wird. Aber ich glaube, da hatte ich einfach so eine gewisse Schere im Kopf, weil ich zu leichtfertiges, ja, was hat denn Russland davon, eben dann doch in die Ecke der Verschwörungstheorien packe. Und ich glaube, da ist es auch immer mal wieder ganz gut aufgehoben. Trotzdem können wir bei zu vielen Vorfällen in Deutschland die Frage auch auf Russland zurückführen. Und deswegen besteht die Gefahr der Verschwörungstheorie, aber es besteht auch eine durchaus nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass, und da will ich mal nicht der Russe sagen, das klingt wie aus einer anderen Zeit, sondern dass Putin und sein Machtapparat da irgendwelche Vorteile draus ziehen. Und dann kannst du genau die Frage stellen, erstens, hat das denn so geklappt, wie es gedacht ist? Vermutlich. Was ganz häufig eine Erklärung ist, und die finde ich dann doch etwas diffus, ist, ja, egal was es auslöst, es hat ja Chaos ausgelöst oder es hat ja Unruhe ausgelöst und Verunsicherung. Und das tut natürlich ganz viel. Und da kann man sehr leicht viele Dinge zurückführen. Deswegen finde ich eine Herleitung, ein Beweis oder starke Indizien, wie dass irgendwelche Leute aufgegriffen werden und die haben in ihren Handys irgendwelche Telegram-Kanäle, wo irgendwelche Sachen drin stehen, die direkt aus Moskau zu kommen scheinen. Das sind dann schon die Punkte, die sollte man schon gefunden haben, bevor man irgendwie sagt, waren das denn die Russen? Also der Gedanke ist sinnvoll, aber es muss auch ein bisschen eine bessere Beleglage sein als eine positive cui bono-Antwort.
Ja, kannst du noch mal ausführen, was denn dein Besuch an der Bundeswehrakademie zu deiner persönlichen Zeitenwende beigetragen hat?
Na, das erste war, dass ich überhaupt in einer Bundeswehrkaserne.
Also bist du jetzt auch wehrhafter und spendest nicht mehr an die Umwelthilfe, sondern jetzt an die Bundeswehrhilfe?
Oh, es gibt eine Bundeswehrhilfe, ich muss sofort umswitchen. Es ist eher ein Mindset, was sich bei mir gerade so ein bisschen verändert. Also
ja.
Ich meine, ich rede schon aus dem Grunde von dieser Sicht, weil ich darüber intensiver nachdenke. Was hat Russland davon? Ist das irgendwie auch ein Teil des, ich wollte gerade sagen, Kalten Krieges, nur weil es kein erklärter Krieg ist? Das ist ja kein kalter Krieg, in dem wir leben, sondern es sind ja gezielte Attacken auf unsere Infrastruktur oder auf einzelne Menschen oder auf unsere Gesellschaft, die aber subversiv rüberkommen. Und insofern kein typischer Krieg, aber es ist auf jeden Fall kein kalter Krieg. Ein kalter Krieg war eher, wobei im Kalten Krieg gab es auch solche und solche Zeiten, da gab es auch viele Bewegung und Infiltration und sowas. Also
ja, man sagt zum Beispiel, dass ein Großteil der Friedensbewegung, der westdeutschen Friedensbewegung, sei aus dem Osten finanziert worden.
Ja, ja.
Weil ja klar, wenn hier die Bevölkerung gegen Atomwaffen ist, dann ist das Abschreckungspotenzial geringer des Westens. Die NATO wird auseinandergetrieben, der Bündnispartner USA wird verunsichert. Na, also starke Friedensbewegung bedeutet, davon hat Russland was.
Ja.
Ich glaube, mittlerweile sind da auch schon Zahlungsflüsse und Zusammenhänge aufgedeckt worden.
Genau, das wäre nämlich die Frage. Ist das denn auch nachweisbar oder zumindest anhand von Indizien naheliegend? Es spricht ja viel dafür. Das war
ja, anhand von Indizien definitiv,
das
ja.
Ist ja auch super geschickt. Also ich weiß, dass wir in der Familie natürlich durch unsere Verwandtschaft in der DDR, mein Onkel, also der Bruder meines Vaters lebt immer noch südlich von Berlin, hat bei uns natürlich dazu geführt, dass wir, mein Bruder hat den Wehrdienst verweigert, gerade aus dem Grund, dass er einfach sagt, er kann nicht irgendwie gegen eine Armee kämpfen, in der seine Verwandtschaft gegebenenfalls ist. Die auf der anderen Seite auch verweigert haben, wäre das unwahrscheinlich gewesen. Aber tatsächlich verweigern in der DDR war nochmal sehr viel heftiger. Und das hat mich auch getrieben. Ich habe allerdings T5 bekommen, deswegen hatte ich nie diese Entscheidung.
Ja.
Also T5 weiß wahrscheinlich heute wieder keiner mehr. Ich war untauglich aufgrund meines Asthmas. Ja. Das war selbst für den Bürodienst zu kritisch. Na, im Büro gibt's ja viel Staub und ich hatte auch noch eine Stauballergie. Oder habe sie immer noch?
Oh Gott.
Das ist nicht schlimm, aber machte mich eben ein bisschen ungeeignet für den Einsatz in der Bundeswehr. Ne? In Krisen- und Kriegszeiten, ja. Wenn ich dann irgendwie noch hektisches Atmen bekomme, dann Asthmaanfall, dann helfe ich ja niemandem.
Richtig.
Was wir jetzt vermittelt bekommen haben, das war tatsächlich nur ein Vormittag, war auf der einen Seite zu erkennen, wie stark die Bedrohungslage ist. Einfach nochmal in dem offenbare Vorfälle, die aus Russland gesteuert oder verursacht waren, nochmal zusammengestellt wurden und dadurch deutlich wurde, okay, ja, es ist hier wirklich ein breites Szenario zumindest von Störfällen, sag ich mal so, die versuchen irgendwie unsere Gesellschaft und die Menschen in diesem Land und auch sonst in Europa zu verunsichern. Und der zweite Weg zielt eher darauf ab, wie organisiert sich die NATO und gegebenenfalls die europäische NATO eigentlich, wenn es wirklich zu einer Kriegssituation in Osteuropa kommt. Da sind wir beim Baltikum, da sind wir in Polen. Dann müssten natürlich schnell Truppenverbände aus westlichen Ländern, Großbritannien, vielleicht sogar die USA, Frankreich, Benelux und so weiter, müssten in den Osten verlegt werden. Und Deutschland ist natürlich ein Transitland. Oh, kann man sich angucken, auf der Karte ist ziemlich naheliegend, die müssen ja irgendwie hier durch. Und das würde bedeuten, dass viele Dinge für diesen Transit möglich gemacht werden. Also, dass irgendwo größere Truppenverbände oder überhaupt viele Menschen auf dem Weg gen Osten irgendwo zwischenlagern müssen dass Wege frei sein müssten oder zumindest ausreichend befahrbar und nicht gerade der Stau auf der A24 leider die Truppenbewegung gen Osten auffällt.
Ja.
Und gleichzeitig aber mit dem Hinweis, in der jetzigen Zeit sind die Gesetze nicht so, dass wenn wir nicht sowieso Kriegsrecht haben, also wo dann die Armee agieren kann, als hätte sie Blaulicht auf ihren Autos,
ja.
Müssten sich sämtliche Truppenfahrzeuge, egal ob unsere eigenen Truppenverbände von der Bundeswehr oder eben auch von befreundeten Armeen, die müssen sich dann an die Verkehrsregeln halten und an die Umweltauflagen. Und wenn sie irgendwas aufbauen würden, müsste man sich auch gegebenenfalls an Baurecht halten. Und ob
oh, toll, ja. Deutsches Baurecht, das kann ja dauern, bis hier was steht.
Genau, und ob der Quantenlurch dann nicht irgendwie betroffen ist und ob man dann nochmal eine Umweltuntersuchung machen müsste. Ja, und in der Zeit ist dann das Baltikum schon mal überfallen. Also das ist im Moment eine Situation, dass das deutsche Recht ist im Moment nicht sehr einsatzfreundlich, weil die Bundeswehr die letzten Jahrzehnte ja umgeswitcht wurde zu einer Kriseninterventionsarmee und nicht zu einer Verteidigungs- und Bündnisarmee. Und da wurden wir einfach so ein bisschen mit der Situation erstmal konfrontiert. So, wir befinden uns in einer wirklich rechtlich ungünstigen Lage.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch die Frage oder der Anspruch an Verwaltung, wenn wir eine Störung haben im Land, verursacht, es ist eigentlich egal durch wen, aber nehmen wir ruhig mal durch Russland. Und eine Störung ist eben nicht nur, dass mal Auspuffe verstopft werden, sondern zum Beispiel, dass wir einen Stromausfall haben. Weil kritische Infrastruktur ist bei uns auch immer ganz lausig geschützt. Also wenn jemand will, dann kann er da ganz schön viel verursachen. Was machen wir eigentlich, wenn wir hier mehrere Tage Stromausfall haben? Im Persönlichen, ne? Wie bin ich hier aufgestellt? Also mein Akku vom Notebook hält auch nur ein paar Stunden. Ich bräuchte auch mal ein neues. Das ist ein Punkt. Also wir haben gar keinen Strom, aber wir sind ja insgesamt sonst blank. Alles läuft hier per Strom.
Ja.
Und der zweite Faktor ist natürlich, wir als Verwaltung sind gehalten, den Verwaltungsbetrieb, also die Gesellschaft, die rechtliche Ordnung, so gut aufrechtzuerhalten, wie es geht, auch in Krisenzeiten.
Ja.
Und da ist natürlich einfach mal ein guter Blick auf uns selbst. Was funktioniert eigentlich wie, gerade in Zeiten der Digitalisierung, wenn der Strom nicht mehr läuft? Können wir umswitchen zu Papier? Können wir Dinge, können wir einfach sagen, dies und das, darauf verzichten wir. Da sind wir jetzt mal großzügig und das machen wir einfach mal proaktiv. Was weiß ich, irgendwelche Leute, die Anspruch auf Geld haben. Wir können das aber nicht prüfen, weil das System natürlich nicht aufrufbar ist. Und dann glauben wir denen das alles. Oder stellen wir bestimmte Services ein, weil die nicht so kernrelevant sind. Und andere machen wir dann auf Papier. Keine Ahnung. Also das sind Punkte, mit denen habe ich mich bisher überhaupt noch nicht befasst. Oder hatte ich mich bisher nicht befasst. Denn jetzt befasse ich mich damit. Und ich mache Projekte. Das heißt, wir schaffen neue Digitalisierungslösungen, sei es Online-Dienste, sei es irgendwelche Software in der Verwaltung zur Bearbeitung von irgendwelchen Fällen. Und mein Gedanke wäre tatsächlich an der Stelle, okay, was ist, wenn das Ding ausfällt? Ist es relevant? Und wenn es relevant ist, also auch in der Krisenzeit, wie können wir weiterarbeiten, obwohl uns kein Strom zur Verfügung steht? Und da könnte man auf der einen Seite sagen, wir haben natürlich ein Rechenzentrum, was BSI-konform ist. Das heißt, es arbeitet mit Redundanzen, mit Notstrom und allem. Aber spätestens beim Router irgendwie, die uns das Internet oder unser internes Netz ins Büro packen oder gar nach Hause, hört das Ganze natürlich auf. Mein Notebook kann ja noch ein bisschen Akku haben, aber leider gibt es kein Internet.
Tja, also Coping-Strategien entwickeln.
Genau.
Für jede Verwaltungseinheit, egal wo sie angesiedelt ist, werden Fahrräder angeschafft, damit du, wenn du eben das Bezirksamt Wandsbek nicht mehr per E-Mail erreichen kannst, schnell da jemanden aufs Fahrrad setzen kannst, der dahin fährt. Du kannst das natürlich, diese ganzen Verwaltungsakte, die kannst du natürlich nicht einfach der Deutschen Post oder UPS in die Hand drücken. Das muss ja ein Beamter machen. Und deshalb braucht ihr überall Beamtenfahrräder. Wenn kein Strom ist, dann ist ja auf den Straßen sowieso weniger los. Dann kommst du mit dem Fahrrad ja besser durch.
Och, ich komme auch schon so gut durch. Tatsächlich, nein, das ist gar kein Scherz. Fahrräder sind tatsächlich ein Aspekt. Die Bundeswehr baut auch wieder einen Fuhrpark an Motorrädern auf, weil die eben auch die Flexibilität, aber dann doch ein bisschen mehr Reichweite haben und nicht so erschöpfte Soldaten irgendwie am Ziel ankommen und sagen, Mist, jetzt muss ich schon wieder zurück. Wobei, wenn ich mir die Fahrradboten hier angucke, die immer die Pizza ausliefern, da mache ich mir gar keine Sorgen. Obwohl, dann ist irgendwann der Akku alle, dann müssen wir die das per reiner Pedalkraft machen. Muss man auch mal sehen, ob das dann auch noch klappt. Also die Grundversorgung ist gewährleistet, solange wir sie noch telefonisch erreichen können. Auch ein Problem. Also wenn wir mehrere Tage einen Stromausfall haben, bin ich nicht gewappnet dagegen. Weder im Beruf noch zu Hause. Und das ist tatsächlich, da sind wir wieder in dieser Prepper-Welt, was wir in der Corona-Zeit hatten. Ja. Es gibt ja vom Innenministerium, gibt es glaube ich das Bundesamt für Zivilschutz, Katastrophen oder ich weiß es nicht mehr genau. Die haben ja Vorschläge, wie man sich ausstatten sollte. Was weiß ich, mit 20 Liter Wasser pro Person. Und ich glaube, du und deine Leidenschaft für E-Pass sind da ganz vorne weg. Hast du auch Wasser im Keller?
Ich habe Wasser in der Wohnung. Wenn ich das im Keller lagern würde, das würden ja die Nachbarn sehen und das wäre das Erste, was sie mir mopsen würden. Ja.
Wieso würden das die Nachbarn sehen? Achso, ihr habt so einen offenen Keller? Also so mit Verschlägen? Ah, okay.
Ja. Richtig, ja. Deshalb habe ich Wasser in der Wohnung. Das tausche ich auch regelmäßig aus. Und ich habe tatsächlich Dosennahrung in der Wohnung.
Wie viel Liter? 40 Liter? So?
Also ich habe immer so 10 Liter Gebrauchswasser. Weil ja auch, wenn kein Strom mehr ist, zum Beispiel funktioniert ja zumindest die Klospülung nicht mehr, weil das wird ja, auch alles per Strom hochgepumpt. Dafür habe ich halt immer so 10 Liter Wasser in so Plastikflaschen, Gebrauchswasser. Und Trinkwasser habe ich 16 Liter.
Das ist schon.
Ja, das schwankt, weil ich ja immer von vorne wegtrinke und von hinten wieder zukaufe. Je nachdem, auch in Glasflaschen und nicht in Plastikflaschen, damit man es länger lagern kann.
Ja, das ist schon ziemlich gut. Da bist du viel besser aufgestellt als wir, ja.
Und durch mein EPA habe ich eben auch Speedkocher, also so kleine Taschenkocher, die man auch in der Wohnung betreiben kann. Ich wollte mir immer noch mal wieder so einen schönen großen Trangia holen, aber da war ich bis jetzt zu geizig, damit ich das Ganze auch warm mache.
Ja. Ich glaube, ich muss mich von dir dann noch mal beraten lassen.
Da bin ich ausgestattet, ja.
Ja, sehr gut, hervorragend. Ich glaube, es gibt so eine Liste an Dingen, die man, so eine Grundempfehlung vom BMI, also Bundesinnenministerium, wie gesagt, in irgendeinem so Bundesamt, die sich um das kümmern, aber ich habe leider den Namen vergessen. Aber das ist auf jeden Fall das, was Spötter dann bei den Preppern verorten. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt für den Privatbereich. Da mache ich mir Gedanken und lerne offenbar von dir. Und gleichzeitig eben immer im Kopf zu haben, also wir haben jetzt im Kopf, ist das barrierefrei, ist das benutzerfreundlich, ist das in einfacher Sprache, ist das genderneutral? Vielleicht sollte man auch noch im Gedanken haben, ist das stromausfalltauglich? Und da kann noch so eine super User Experience sein, wenn der Stecker gezogen ist, dann ist da nichts. Und haben wir die Kapazitäten, eine Woche lang eine Krise zu überstehen, indem wir nämlich das Ganze nochmal auf Papierformularen haben oder so ähnlich? Das wäre tatsächlich eine Fragestellung. Die ist bei den Projekten nicht so sehr angesiedelt, aber sollte auch mitgedacht werden. Aber bei bestehenden Verfahren, also im Betrieb, wie es so schön heißt, da sollte das tatsächlich ein Faktor sein, den wir mit im Blick haben müssten. Und das ist tatsächlich etwas, was ich bis vor kurzem, nämlich bis vor diesem Termin, überhaupt nicht gedacht habe.
Ja, es werden ja auch immer mehr. Also soweit ich weiß, nimmt der Angestelltenstand im öffentlichen Dienst zu. Also es wird wie wild eingestellt, seit Jahren schon.
Also gegenüber dem Beamtenstand.
Gegenüber dem Beamtenstand? Ich dachte generell.
Also mehr Personal.
Genau, es werden immer mehr. Also die Staatsquote steigt und steigt. Also es ist noch nicht so hoch wie in Frankreich oder so. Aber die Staatsquote steigt und das Personal im öffentlichen Dienst wird mehr. Also habe ich gehört. Die Frage ist ja auch, was machen die alle, wenn Stromausfall ist? Ne?
Genau.
Und oder im Krisenfall. Was ist, wenn der Russe in Kiel landet? Ne?
Also dann muss man sowieso noch mal ganz neu umdenken.
Die 6,5 alten Schnellboote, die wir noch haben, die halten ihn jedenfalls nicht auf.
Nee.
Und vielleicht sollte man auch so Pläne ausarbeiten. Was macht denn die Verwaltung dann?
Tapfer durchhalten. Meinst du sowas?
Was heißt tapfer durchhalten? Also gehen die dann nach Hause?
Solange der Strom nicht ausgefallen ist.
Die könnten, auch wenn der Strom ausgefallen ist, dann könnte ja zum Beispiel wenn in Hamburg der Strom ausfällt, könnte es ja so einen Plan geben, dass du kannst ja, ganz viele Leute können da ja nicht mehr arbeiten in der Verwaltung, weil alle Computer sind aus.
Genau.
So, da könntest du ihn natürlich nach Hause schicken oder aber du gibst jedem von denen ein rotes und ein grünes Fähnchen in die Hand und schickst sie zur nächsten Kreuzung, wo sie den Ampeldienst machen. Weil das ist ja extrem wichtig, ne?
Also Kompensationsaufgaben, die nämlich dann auch weggefallen sind. Ja, da ist durchaus was dran.
Also das Erste, was passiert, wenn der Strom ausfällt, ist, lass mich mal kurz zu Ende spinnen, dann fallen ja auch die Ampeln aus. So.
Na klar.
Und wenn der Strom ausfällt, was würde ich machen? Ich würde mich tatsächlich in mein Auto setzen und gemeinsam mit meiner Frau zu unseren Verwandten aus Land fahren. Das würde ich machen. Weil da kann ich mich noch viel besser versorgen als hier in meiner Wohnung. Außerdem habe ich da ein bisschen Auslauf und da gibt's mehr zu essen und die Nachbarn sind freundlicher. Ja.
Aber würdest du dann nicht auf der Bundesstraße 432 oder wo auch immer schon hängen bleiben, weil alle anderen auch diese Idee haben, raus aus der Stadt? Also ich tatsächlich nicht.
Ja, ich würde mal sagen, ich denke mal, dass ganz viele die Idee haben. Und dann sind ist der Ampelausfall ja umso gefährlicher.
Ja, ja.
Es wäre also super, wenn jede Behörde so die vier großen Kreuzungen, die in der Umgebung sind, dann besetzen würde. Also auch jetzt schon die Angestellten darauf trainieren würde. Also natürlich nur die unwichtigen Angestellten. Also die ganz wichtigen Angestellten sitzen natürlich auf dem Fahrrad und fahren zum Bezirksamt Wandsbek. Aber die unwichtigen Angestellten,
und zwar alle nach die,
richtig, die gehen dann auf die Straße mit ihren Fädchen und regeln da den Verkehr. Das könnte man ja jetzt schon üben.
Es gibt im Moment, zumindest meines Wissens, nichts dergleichen, so was für Aufgaben müssen dann übernommen werden. Es gibt aber in Deutschland den großen O-Plan. Also die Bundeswehr ist ja auch voller Abkürzungen. Und meistens, ja. Wir bemühen uns ja bei uns um Akronyme, die irgendwie sprechend sind. So, ja. Wir haben zum Beispiel unser zentrales Informationssystem heißt HASI. Na, das klingt niedlich, da haben alle Spaß dran. Unser Aktensystem heißt Eldorado. Ich habe ein Projekt, das heißt Nemo. So läuft das. In der Bundeswehr ja. Hast du Abkürzungen wie KDKO XY, keine Ahnung, BW. BW steht fast immer hinten, ja. Weil Bundeswehr. Und KO heißt Kommando. Also das sind auch so Abkürzungen, wo ich denke, hä, wieso heißt denn das Also nee, K.O. würde dann, also irgendwo waren aber auch Abkürzungen, wo du den ersten und den letzten Buchstaben hast und so. Ist echt nochmal eine eigene Welt.
Ja, ich weiß, Behörden lieben. Andererseits, wenn der Kosovo-Befriedungschor nicht KFOR geheißen hätte, sondern HASI.
Aber KFOR konntest du noch aussprechen. Aber wenn die nur so eine Abkürzung hätten wie KDXYVWDZBW, dann schaltest du doch irgendwann ab. Also entweder wollen die dich einlullen. Oder es ist einfach dann doch tradiert.
Es geht auch ein bisschen darum, dass es sinnvoll ist, wenn man durch Bezeichnung von Dingen nicht auf die Dinge schließen kann. Ne? Also wenn der Feind zum Beispiel.
Ja, ich fand schon, das ist durchschaubar. Also das ist nicht völlig abwegig. Echt? Das war keine Pseudonymisierung, sondern das war schon so eine Abkürzungswelt. Und
okay.
Aber die war nicht auch.
Das erscheint dir ein bisschen lieblos.
Lieblos, genau das ist es. Ich hätte es gerne in aussprechbarer Form und gerne mit Koseworten. Na gut, das muss die Bundeswehr nicht machen. Aber das ist super, ne? Also ist auch immer wieder so ein Running Gag. Dann, hey, du findest den nicht, dann nutz doch mal HASI. Das ist toll. Also es gibt natürlich auch doofe Abkürzungen bei uns. Meine Behörde hieß zum Beispiel BWFGB.
Klingt auch nicht sehr attraktiv.
Freunde des guten Humors haben immer gesagt, das ist die Konsonantenbehörde. weil wir einfach kein Amt da drin hatten, was ein Vokal hergibt. Ne? Umweltbehörde hat wenigstens ein U, deswegen heißt sie Bukea. Hinten sind auch noch irgendwelche Vokale. Und die Sozialbehörde, die haben es geschickt gemacht. Also die haben zwar auch ein Vokal, die hießen irgendwie Basfi und dann kriegten sie noch die Gesundheit dazu. Da hießen die plötzlich Basfik und das fanden die alles doof. Ja, genau. Und dann haben sie gesagt, dann nennen wir uns jetzt einfach Sozialbehörde. Also es gibt immer noch andere, die noch den alten Begriff haben, aber das fand ich irgendwie, ja, ist doch schlau. Irgendwie ist ja alles irgendwie so ein bisschen sozial, egal ob Gesundheit, Arbeit oder Soziales, nennen wir das doch Sozialbehörde.
Sozial ist ein großes Wort.
Mhm. Gesellschaftsbehörde. Naja, ich fand auf jeden Fall diesen Besuch da sehr erhellend.
Ja.
Er war nicht beruhigend.
Och Mensch.
Er hat mich aber auch so ein bisschen wachgerüttelt. Und tatsächlich kann ich mir jetzt Fragen stellen, oder stelle ich mir jetzt Fragen, erstmal fürs Berufliche, die ich mir vorher überhaupt nicht gestellt habe. Aber ich denke dann eher auch wieder darüber nach, wie statten wir uns hier zu Hause aus. Und da müssen wir vielleicht mal zusammen eine Liste erstellen, was du so hast, was ihr so habt, was wichtig wäre. Und dann gucke ich nochmal auf die Webseiten. Aber ich glaube, so ein Bundeswehr-Shop mit E-Pass, das ist schon mal eine schlaue Sache.
Ja, definitiv. Also,
wir befinden uns in einer Krisenzeit, stellen wir uns auf die Krisen ein.
Das ist immer nur sinnvoll. Das ist richtig. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das hier so ewig so weitergeht. Ne?
Genau, die Welt tut gerade vieles dafür, dass es nicht so weitergeht. Mhm.
Genau.
Nicht schön, aber damit müssen wir eben umgehen. Ja.
Ja, damit müssen wir umgehen. Das ist, da sagst du, sprichst du ein großes Wort gelassen aus.
Ja, gehört in die Zeit gerade leider sehr dazu.
Das definitiv, ja. In solchen Zeiten leben wir.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr unseren Podcast mögt, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo ihr sonst Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt gerne an vzzzpodcast auf Blue Sky. Bis zum nächsten Mal.